Was ist eigentlich aus der Shared Mobility geworden? Klar, alle sprechen momentan über die Robotaxi-Revolution, über den Wettlauf von Waymo, Tesla und Uber. Aber was ist eigentlich mit dem guten alten Carsharing geworden? In der heutigen Folge widmen wir uns dem Status quo der geteilten Mobilität und fragen uns, hängt die Zukunft der Mobilität wirklich ausschließlich vom Durchbruch beim autonomen Fahren ab?
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Moin Pascal.
Moin Yannick.
Pascal, wir wollen heute mal wieder über das gute alte Thema geteilte Mobilität sprechen, Shared Mobility. Ich habe es im Intro gesagt. Da haben wir lange nicht drüber gesprochen. Natürlich, das Thema Robotaxi, das ploppt ja bei uns irgendwie momentan in den News auch, ich würde nicht sagen täglich auf, aber schon sehr häufig. Mhm. Da passiert momentan viel, aber so ganz grundsätzlich über das Thema Shared Mobility, wie ist eigentlich der Status quo, was passiert da gerade, wie ist die Situation auf den internationalen Märkten? Da hört man, finde ich zumindest, momentan nicht so viel. Wie gesagt, alles dreht sich um das Thema Robotaxi. Aber wie es sogar ganz grundsätzlich damit aussieht, weiß ich nicht. Da ist die Newslage oder auch die Diskussion gerade so ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, mir geht's genauso. Du hast recht, es ist still und das können jetzt zwei Sachen sein und deswegen war es auch spannend und deswegen haben wir uns das ja auch das Thema ja auch gesucht oder auch ausgesucht, weil wir selber auch überlegt haben, ja, wie steht's eigentlich um ein Thema, um dass es eher still geworden ist, was vor, ich würde mal sagen, guten 10 Jahren sehr groß geworden ist. Yannick, erinnerst du dich noch an unseren Carsharing-Check? Wir sind damals noch ganz grün hinter den Ohren, jung waren wir damals noch, sind wir damals nach Berlin gefahren, musste man nämlich, weil in Hannover konnte man nämlich Free-Floating Carsharing und Co. konnte man nämlich nicht testen damals. Sind wir nach Berlin gefahren und haben in Berlin mal so die größeren Carsharing-Anbieter getestet, ja, von Car2Go, genau, ja. Ganz genau, damals noch vor der sozusagen Zusammenlegung, die ja dann auch wiederum wieder verkauft wurde, also da waren ja auch große Entwicklungen, aber das haben wir damals gecheckt, wie einfach ist das, wie schnell kann man sich registrieren, wie gut kann man ein Auto finden, funktioniert der Service, ist das alles fein und so weiter. Will sagen, damals hat das, als das aufgekommen ist und die Hersteller auch eingestiegen sind, die OEMs, die großen OEMs, eigentlich fast alle großen OEMs haben damals angefangen, Carsharing-Dienste zu betreiben. Haben sich wahrscheinlich gesagt, na, die Flotten haben wir eh, die Fahrzeuge haben wir zum Teil einfach auch sozusagen auf dem Parkplatz stehen, irgendwie im Werk und in den entsprechenden Auslieferungen. Aber dann können wir ja auch so einen Dienst betreiben. Wissen nun mal aber auch, dass das Ganze in den darauffolgenden Jahren dann eher zurückgegangen ist, eher nicht so richtig an den Punkt gekommen ist, an dem man das Ganze wirtschaftlich erfolgreich betreiben konnte. Und dann wurde es ein bisschen still, sodass wir beide uns in der Vorbereitung auf die Folge gefragt haben, naja, wartet die Shared Mobility jetzt eigentlich nur auf den Durchbruch des autonomen Fahrens, damit Robotaxis aller Orten unterwegs sind? Und bis dahin ist die Shared Mobility, fristet sozusagen ein Schattendasein? Oder heißt vielleicht auch diese Ruhe, dass man sich, sagen wir mal so gemäß dem Gartner Hype Cycle, jetzt aus dem Tal der Tränen langsam so ins Feld der Umsetzung, oder wie heißt das nochmal, erarbeitet? Und arbeitet sozusagen einfach im unauffälligen, im stillen, trotzdem leicht wachsend weiter. Das wussten wir tatsächlich nicht und haben gesagt, dann gucken wir uns das heute mal an.
Genau, das wollen wir heute machen. Ein bisschen im zweiten Teil unseres Podcasts wollen wir eben genau darauf schauen. Aber am Anfang wollen wir erstmal nochmal ein bisschen auch über das Hype-Thema Robotaxis sprechen, was ja wirklich momentan wieder verstärkt in aller Munde ist.
Das stimmt,
Das ganze Thema, auch das hat ja so ein bisschen so einen Zyklus durchlaufen. Wir hatten da auch so ein bisschen unterschiedliche Phasen. Auch da haben wir auch in diesem Podcast ja schon häufiger drüber gesprochen, dass wir gerade so vor 10 Jahren, da ging es ja so ein bisschen los mit der autonomen Revolution. Die autonome Mobilität war so ein bisschen, stand am Firmament und die Visionen waren auch vor 10 Jahren schon da. Auch das Thema ist zwischenzeitlich, hatte so einen kleinen Dip und musste durch das Tal der Tränen auch so ein bisschen durchgehen. Aber momentan finde ich, und das sieht man so ein bisschen auch an den, am Newsgeschehen, an dem, was die großen Player, die da vorne mit dabei sind, das sind Tesla, das sind also vor allem Waymo, Uber und Tesla auch, die da auch den, das Business prägen. Da sieht man so ein bisschen, dass das jetzt auch wieder ein bisschen durchstartet und quasi am laufenden Band auch hier in Europa tatsächlich die ersten Dienste auf den Markt kommen, beziehungsweise im Testbetrieb natürlich erstmal jetzt starten. Und da wollen wir jetzt gleich mal so ein bisschen näher drauf eingehen, was denn da jetzt wirklich passiert. Aber um das Ganze nochmal so ein bisschen auch quasi nochmal einzuordnen, auch was Zahlen anbelangt, was ein bisschen das Marktpotenzial anbelangt, habe ich da auch nochmal eine aktuelle Studie rausgesucht, die auch nochmal verdeutlicht, warum das Thema Robotaxis für viele so interessant ist, für viele Player einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen interessant ist und nicht nur aus quasi aus einer Technikvision heraus, aus einer Vision, wie eine Mobilität der Zukunft aussehen könnte, sondern wirklich auch ein ja monetäres Interesse daher besteht. Und da habe ich eine aktuelle Erhebung von Goldman Sachs gefunden, die auch nochmal den Robotaxi-Markt so ein bisschen eingeordnet hat und den momentan auf ja rund 400 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2035 einschätzt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die weltweite Flotte bis dahin auf mehrere Millionen Fahrzeuge anwächst. Und klar, diese Studien hatten wir auch schon vor vielen Jahren, dass da auch schon ein großes Potenzial eingeordnet wird. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Realisierung dieses Marktpotenzials, da sind wir jetzt mittlerweile deutlich stärker dran. Das wird sich auch gleich nochmal ein bisschen verdeutlichen anhand der Beispiele, die ich jetzt sozusagen auch aus dem aktuellen Geschehen mitgebracht habe. Also das ist schon ein struktureller Wandel, der sich da auch ankündigt und eben auch ein großes Potenzial, was darin steckt. Also ganz klar, durch Robotaxis wird Mobilität ja wirklich auch skalierbar. Man braucht keine Fahrer mehr, die ein Kostenfaktor sind, Fahrzeuge, die rund und um die Uhr einsetzbar sind, Plattformen, die Angebot und Nachfrage irgendwo auch in Echtzeit steuern. Und am Ende des Tages eben die Kosten pro Kilometer auch irgendwie massiv nach unten bringen können. Und da gibt es nun momentan, wie gesagt, einen Player, finde ich, der sehr spannend ist, der das Ganze quasi unter dem Plattformgedanken irgendwie angeht. Und das ist Uber. Uber, wir wissen es alle, die haben das schon mal versucht. Die haben bis 2020 versucht, das technologisch eben auch auf eigenen Füßen zu stellen und da auch eigene Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die autonom unterwegs sind. Das hat man dann 2020 eingestellt und hat sich jetzt wirklich in den letzten Jahren und gerade im letzten Jahr sehr stark eben darauf fokussiert, quasi der Plattformanbieter zu sein und mit Technologiepartnern eben zusammenzukommen, um das Thema auf die Straße zu bringen. Wichtige News in der vergangenen Woche oder ein Ding, das sich anbahnen könnte, ist, dass Uber tatsächlich 500 Millionen US-Dollar in das autonome Fahren Startup Nuro investieren will. Gemeinsam mit Nuro und auch dem Fahrzeughersteller Lucid, den wir hier auch schon im Podcast eingehend besprochen haben, sollen 35.000 Robotaxis aufgebaut werden in naher Zukunft. Und man will da jetzt wirklich, das sieht man eben auch an dieser Investition, man will da jetzt auch wirklich in die Skalierung kommen und in eine wirklich industrielle Dimension vordringen, die es so bislang beim Thema Robotaxis nicht gegeben hat. Hier ist die Rollenverteilung auch klar. Lucid, die sollen eben die Fahrzeuge liefern. Nuro, die Software zum autonomen Fahren. Und Uber, die bringt eben Plattform, Kunden und die Daten zusammen. Und das ist für Uber natürlich ein durchaus strategischer, cleverer Move. Also die machen das, was sie am besten können. Das ist eben die Plattform liefern, um eben auch schnell skalieren zu können. Sie wollen mit unterschiedlichen Technologiepartnern zusammenarbeiten. Und trotzdem bleibt man eben das zentrale Interface für den Kunden. Mhm. Also hier eine ganz klare Plattformstrategie bei Uber, die jetzt aber auch wirklich in die Skalierung gehen soll. Also finde ich ganz interessant, was da momentan passiert. Und wir hören es jetzt auch wirklich quasi wöchentlich, kommen da die neuen Partnerschaften raus. Wenn man sich das anschaut, wie groß das Partnernetzwerk von Uber mittlerweile ist, das ist schon sehr beeindruckend. Wir haben ja auch über Moja gesprochen, die mit Uber in den USA zusammenarbeiten. Also da wird in der nächsten Zeit noch einiges passieren und eben auch in Europa einiges passieren. Dann haben wir Waymo. Auch bei Waymo ist in letzter Zeit einiges passiert. Waymo geht das ein bisschen anders an. Die sind natürlich auch sehr auf die Technologie fokussiert. Sie sind schon sehr stark im operativen Einsatz. Wissen wir alle, ne? Mehrere tausend Fahrzeuge schon auf unterwegs in den USA, mehr mit 100.000 Fahrten auch pro Woche. Also die sind wirklich schon im Betrieb und haben quasi Robotaxi-Services nicht nur im Testbetrieb, sondern wirklich schon live vor Kunde. Und das ist wirklich bei Waymo eben das Entscheidende, weswegen sie auch weit vorne sind. Und das Interessante ist, was in den letzten Monaten stattgefunden hat, ist eben eine Entwicklung, dass Waymo erkannt hat, dass Technologie allein eben nicht mehr ausreicht, sondern es geht auch darum, das Ganze auch Kosten möglichst einen Hebel zu haben, der über die Kosten kommt. Ne? Also deswegen hat man jetzt auch sich entschieden, ein eigenes Robotaxi zusammen auch mit chinesischen Partnern zu entwickeln. Das sogenannte Waymo Ojai. Ich vermute mal, dass es so ausgesprochen wird. Also Ojai. Interessanter Name auf jeden Fall auch für dieses eigens konzipierte Robotaxi, das ganz klar eben drauf aus ist, eben die Wirtschaftlichkeit nach vorne zu stellen und eben die Kosten runterzubringen. Weniger Sensoren, günstigere Hardware, einfachere Wartung ist so ein bisschen das Ziel. Und das Ziel ist eben am Ende, dass Robotaxis nicht nur funktionieren sollen, also technologisch auch versiert sein sollen, sondern eben auch profitabel am Ende des Tages sollen. Und das ist eben so ein bisschen auch der entscheidende Unterschied zu der ersten Robotaxi-Welle vor ein paar Jahren, dass es nicht nur darum geht, das Ganze technologisch machbar zu gestalten, sicher zu gestalten natürlich, sondern eben auch am Ende des Tages damit Geld zu verdienen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum viele, du hast es eingangs auch gesagt, viele OEMs, Automobilhersteller aus diesem Thema vor einigen Jahren auch ausgestiegen sind, weil sie eben nicht gesehen haben, dass das irgendwie irgendwo mal in eine Dimension vorstößt, wo man das skalieren kann, wo man das profitabel betreiben kann und nicht nur eine quasi Geldverbrennanlage ist am Ende des Tages. Und das ist jetzt eben der entscheidende Hebel für die großen Player, das Ganze zu skalieren und eben am Ende des Tages damit auch Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass sich gerade beim Thema Robotaxi jetzt deutlich mehr tut und wir auch quasi ein bisschen vor dem Durchbruch des Ganzen stehen. Mhm. Und ist halt ein bisschen die Frage, welches Modell sich da am Ende durchsetzt. Ist es eher das Plattformmodell, wie es jetzt Uber macht, dass man möglichst viele Partner auf der eigenen Plattform integriert, dass man es technologisch selber forciert, wie es Waymo jetzt auch macht, mit diesem Ojai, mit diesem eigen entwickelten Robotaxi. Das ist ein bisschen die offene Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo das mit der Skalierung, mit der Industrialisierung der Robotaxis wirklich auch funktionieren kann. Wir haben es im letzten Jahr ja an einigen Beispielen auch schon festgemacht. Das ist schon ganz spannend zu sehen. Aber, und Pascal, jetzt so ein bisschen auch an dich die Frage und dann so ein bisschen auch den Übergang zu deinem Teil. Ja, Robotaxi-Revolution, die kann jetzt tatsächlich vielleicht funktionieren, aber das ist natürlich trotzdem immer noch auch ein Versprechen, das gerade getätigt wird. Ne? Noch sehen wir nicht die Zehntausenden von Robotaxis auf den Straßen, sondern was wir momentan eben haben, ist eine geteilte Mobilität, die eben noch sehr manuell unterwegs ist. Ne? Also die wirklich noch so das klassische Modell Ridesharing, Carsharing irgendwie forciert und so ein bisschen in einem Normalbetrieb sich momentan befindet. Aber wie sieht's denn da jetzt eigentlich momentan aus? Also an welchem Punkt sind wir denn eigentlich mit der normalen Shared Mobility?
Ja, das ist ja jetzt einfach ein ganz, ganz spannender Punkt. Nochmal kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben uns ja selbst die Frage gestellt, wie steht's eigentlich um Anbieter, wie steht's eigentlich um Größe, um Wachstum? Das Gefühl ist, wie gesagt, vor ein paar Jahren hatte das eine hohe Konjunktur, ist rund um Corona, hatte die geteilte Mobilität sicherlich auch ihre Schwierigkeiten. Ja, wir wissen es, die große Renaissance des privat genutzten PKWs, während der ÖPNV natürlich drunter zu leiden hatte und auch geteilte Fahrzeuge drunter zu leiden hatten unter der Pandemie, die man natürlich dann aufgrund von Ansteckungsgefahr dann nicht mehr geteilt nutzen wollte erstmal, hatte da sicherlich einen Dip. Und ja, dann war so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze sowohl auf der einen Seite thematisch, du hast es gesagt, da kommen jetzt nicht mehr die großen Verlautbarungen und Pressemitteilungen und so weiter rein. Also das Gefühl, dass das Thema nicht mehr so präsent ist, wie es mal war. Und auch das Gefühl, dass vielleicht auch Anbieter nicht mehr so präsent sind, wie sie mal waren. Ja? Und deswegen habe ich mir das Ganze mal angeschaut, vor allem jetzt mal erstmal mit Blick auf Deutschland und habe dort auch ganz aktuelle 2026er Zahlen vom Bundesverband Carsharing gefunden. Und zwar jetzt einfach erstmal die Facts gedroppt sozusagen. Wir haben Anfang Januar 26 einen Stand von ungefähr 43.200 Carsharing-Fahrzeugen in Deutschland. Da reden wir jetzt erstmal drüber. Also ich bin jetzt gerade bei Carsharing, ne? Nicht bei Ridepooling, Ridesharing. Da kommen wir dann später vielleicht zu, wenn wir dann nochmal so ein bisschen über den Übergang zum autonomen Fahren und zum Robotaxi sprechen. Jetzt erstmal klar, Carsharing. Also ungefähr 43.200 Carsharing-Fahrzeuge haben wir aktuell in Deutschland von, Yannick, da legst du ihn nieder, fast 300 Anbietern in Deutschland, die Carsharing anbieten. Denn da wird es nämlich auch ganz schnell ganz kleinteilig, ganz viele regionale, lokale Angebote, ganz viele Gemeinden, Vereine, die da auch unterwegs sind. Also da sprechen wir nicht immer von den großen Anbietern und großen Flotten, also fast 300 Anbieter, die Carsharing in Deutschland anbieten. Und insgesamt sind auch 1490 Städte und Gemeinden an Bord und haben ein Carsharing-Angebot oder mindestens eins. Ja, also das mal erstmal so die nackten Zahlen. Jetzt kann man sagen, naja, das sind jetzt erstmal Zahlen, die muss man ja in ein Verhältnis setzen, um zu wissen, was ist denn wo gestiegen oder gesunken. Tatsächlich sind heute, so schätzt der Bundesverband, rund 3,7 Millionen Haushalte, muss man erstmal sagen, Haushalte nutzen Carsharing. Das heißt, die Zahl tatsächlich an Einzelpersonen wird da auch nochmal höher sein, wenn natürlich mehrere Mitglieder eines Haushalts auch Carsharing-Angebote nutzen. Also 3,7 Millionen Haushalte nutzen regelmäßig Carsharing. Das ist fast eine Verdopplung von 2017. Da waren das nämlich 2 Millionen Haushalte, jetzt 3,7, also fast eine Verdopplung von 2 auf fast 4 Millionen Haushalte, die Carsharing nutzen von 2017 bis heute. Klammer auf. Die Daten sind sogar, weil sich das Ganze auf eine größere Mobilitätsstudie des Bundes auch bezieht, Daten aktuell von 23. Das heißt, Tendenz vielleicht, wenn man das Ganze weiterrechnet, auch eher sogar nochmal ein klein wenig höher heute. Also, das heißt, da sehen wir schon mal, die Nachfrage nach Carsharing-Angeboten sind jetzt gerade nach unserem Gefühl, so wie wir das formuliert haben, tatsächlich nicht gesunken in den letzten 10 Jahren, sondern haben sich sogar verdoppelt. Interessant ist es jetzt so ein bisschen, wenn wir mal auf die unterschiedlichen Angebote schauen. Denn dort können wir ja unterscheiden zwischen dem stationsbasierten Carsharing, was ein Angebot ist, was komplett festgelegte Stellplätze hat und auch dort wieder abgestellt werden muss. Wir haben kombinierte Angebote und wir haben das reine Free-Floating. Also im Prinzip das, was wir vielleicht immer am ehesten im Kopf haben, wenn wir von geteilter Mobilität sprechen. Ich habe eine App, ich buche mir ein Auto, ich fahre irgendwo hin, stell's da ab, wo ich hin will, steige aus, beende das. Also das Free-Floating-Carsharing. Und hier ist jetzt tatsächlich die Situation ein bisschen auch eine unterschiedliche. Denn insgesamt ist die Fahrzeugflotte von 25 zu 26 leicht gesunken. Wir hatten letztes Jahr nämlich 45.000 Fahrzeuge und dieses Jahr sind es knapp 43.000 Fahrzeuge. Jetzt muss man in den größeren Kontext aber auch sagen, dass das der erste Rückgang seit Jahren ist. Also 2022 waren es insgesamt 30.000 Fahrzeuge. Ja, nur mal so. Also vor 4 Jahren 30.000, heute 43.000. Es waren letztes Jahr schon mal mehr, zurückzuführen eher auf eine Konsolidierung der Flottengröße bei Free-Floating-Anbietern. Die stationsbasierten und kombinierten Angebote, die wachsen eigentlich konstant. Ja, 14.000 Fahrzeuge von den 30.000 waren das 2022 und heute sind es 18.400. Also die wachsen jedes Jahr konstant weiter. Die stationsbasierten und kombinierten Angebote wachsen auch konstant, was die Zahl der Kunden angeht. Da haben wir nämlich zum Beispiel von 24 auf 25 einen Anstieg von fast 12%. Ja, fast 1 Million angemeldete Nutzer nutzen stationsbasiertes oder kombiniertes Carsharing. Also Das ist schon interessant und ich habe dazu nochmal ein Zitat, nochmal ein kleines unterstreichendes Zitat von Gunnar Nerke, Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing, rausgesucht. Der sagt, die steigende Zahl der Fahrberechtigten im stationsbasierten und kombinierten Carsharing zeigt, immer mehr Menschen in Deutschland wollen Carsharing nutzen. So, das heißt, wenn die Bestandsaufnahme gemacht wird, dann muss man, wie gesagt, ein kleines unterschiedliches Bild zeichnen. Die stationsbasierten kombinierten Angebote wachsen konstant. Sie wachsen in den Nutzern, sie wachsen in den Flotten und auch Angeboten. Das Free Floating ist einfach insgesamt schwieriger. Erkennt man auch daran, dass, wenn man mal so sich die Top-Anbieter anschaut, der geringere Anteil an diesen Top-Anbietern das Free Floating-Prinzip verfolgen. In der Regel sind das natürlich eher die großen Anbieter, deswegen finden wir sie da natürlich auch ganz vorne. Also Miles ist der größte Carsharing-Anbieter in Deutschland, gemessen an der Flotte, ist ein Free-Floating-Anbieter. Dann kommt aber schon Stadtmobil mit einem kombinierten, aber vor allem auch immer noch sehr stark stationsbasierten Ansatz. Und dann haben wir an dritter Stelle schon Free-to-Move, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, mit einem Free-Floating-Ansatz. Also die großen Anbieter setzen natürlich irgendwo auf Free-Floating. Das ist ja auch das, was wir, was uns präsent ist, was wir sehen im Stadtbild großer Metropolen, sind natürlich die großen Carsharing-Angebote. Ja, da erkennst du die Logos, das fährt an dir vorbei, dann sagst du, ah Mensch, das ist irgendwie hier dann doch noch ein Carsharing-Fahrzeug. Aber die haben es natürlich schon auch schwer, denn Free-Floating wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben, ist unglaublich schwer, ja, weil dir fehlt die Infrastruktur, dir fehlt manchmal der Parkraum, du brauchst eine extrem hohe Auslastung und eine extrem hohe Nutzung. Eigentlich müssen Fahrzeuge permanent in Bewegung sein, damit du das wirtschaftlich sauber abbilden kannst, vor allem auch, wenn man sich dann wirklich die großen Flottengrößen anguckt. Und gerade im Kleineren, so im Regionalen, so in den Gemeinden, in den Angeboten, die eher stationsbasiert sind, das, und das ist jetzt so ein bisschen auch das Fazit darunter, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Insgesamt muss man schon aber auch noch sagen, ist die Großstadt der Ort für Carsharing, also insgesamt ist auch die Zahl der Carsharing-Orte gestiegen von 1390 im Jahr 2025 auf 1490 im Jahr 26. Also hier nochmal 100 Städte oder Gemeinden dazugekommen. Stationsbasierte und kombinierte Angebote gibt es in 1479 Orten, also in fast allen, in denen Carsharing präsent ist. Free-Floating in 53 Orten. Ja, das ist natürlich schon auch interessant. Also klar, Free-Floating ist einfach nur etwas für die großen Städte, für die große Masse. Interessant aber schon insgesamt auch noch die Städtegrößen, denn in Großstädten ab 100.000 Einwohnern liegt die Abdeckung bei 92,5%. 92,5% aller Großstädte in Deutschland ab 100.000 Einwohner haben ein Carsharing-Angebot. Und in Gemeinden unter 20.000 Einwohnern sind es nur 10%. Also auch da wieder das klassische, es ist ein Stadtprinzip, es ist noch kein dörfliches oder Landprinzip. Das ist ja, liegt ja auch irgendwo auf der Hand, aber das mal so die Gemengelage in Deutschland. Janik, mal kurz Frage an dich. Hättest du es so erwartet, dass es tatsächlich, sagen wir mal, was vor allem so kombiniert, stationsbasiert angeht, tatsächlich eher wächst, dass auch die Zahl der Nutzer sich in den letzten Jahren verdoppelt hat und Carsharing vielleicht dann eben doch so, wie wir es vorhin schon als kleine These formuliert haben, eher im Stillen funktioniert, weiter wächst, seine Kundschaft hat, die auch weiter wächst und die keineswegs tatsächlich in der Versenkung verschwindet.
Nee, in der Versenkung nicht unbedingt. Ich meine, wir verfolgen das Thema ja jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Ich finde, in den letzten Jahren, auch so gerade Corona war da so ein Knick in der Entwicklung auch. Das war ja so ein bisschen die Katastrophe für das Thema geteilte Mobilität. Seitdem ist es eben nicht mehr so präsent, aber ich hatte schon eher erwartet, dass sich die Nutzerzahlen eher, ich sag mal, stagnierend verhalten. Also, dass wir jetzt da kein großes Wachstum haben, sondern ja, da kommt was dazu, das nutzen hier und da mal die Leute mehr oder weniger. Aber jetzt nicht, dass es jetzt quasi wirklich diese doch bemerkenswerten Nutzerzuwächse eben auch gibt beim Carsharing. Aber das zeigt so ein bisschen für mich auch, dass das Thema schon in der Bevölkerung auch präsent ist, es auch angekommen ist, dass das eine durchaus eine Alternative ist zum Fahrzeugbesitz quasi. Es gibt ja noch andere Modelle, Auto-Abo und so weiter, haben wir schon drüber gesprochen, wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber dass das schon auch angekommen ist, dass es quasi ein, das, was ich beim Robotaxi eben auch gesagt habe, ne, dass es das Ziel ist ja am Ende des Tages, einen Normalbetrieb zu erreichen und oder ein auch skaliert zu funktionieren in einem industriellen Maßstab. Und das scheint beim Carsharing schon der Fall zu sein, wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass die Zahlen jetzt einen besonderen Anstieg markieren oder jetzt einen Durchbruch für diese Art der Fortbewegung irgendwie markieren, sondern eher so eine Art Normalisierung des Ganzen irgendwie auch unterstreichen. Konsolidierung war ja auch immer das Stichwort, dass ich da, ich finde es spannend, die Zahl 300 Anbieter, Carsharing, Free-Floating und stationsbasiert, das finde ich schon eine beeindruckende Zahl und ich hätte erwartet, dass die Zahl deutlich kleiner ist, weil es eben in den letzten Jahren ja diese Konsolidierung im Markt gab und wir ja auch gesehen haben, dass sich einige auch Autohersteller von ihren Services da auch verabschiedet haben und dass man das Ganze noch ein bisschen mehr, dass die Konsolidierung noch ein bisschen stärker eingeschlagen ist. Das finde ich schon interessant, dass es immer noch trotzdem wahrscheinlich auch sehr regional, du hast es ja auch gesagt, sehr regionale Anbieter gibt, die ihren eigenen kommunal vielleicht auch da was aufsetzen. Das finde ich schon spannend, dass es da trotzdem immer noch so viele Anbieter gibt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es zeigt, dass das Carsharing eigentlich im Alltag der Deutschen, wenn man so das so sagen kann, irgendwie angekommen ist.
Ja, das schon. Yannick, sag mir mal, was ist die Carsharing-Stadt Nummer 1 gemessen an der Versorgung von Fahrzeugen auf 1000 Einwohner?
Da würde ich mal sagen, das ist Berlin.
Berlin ist nur auf Platz 5.
Oh. Hamburg.
Hamburg ist auf Platz 3.
Oh, ich komme immer näher ran. Mhm. dann würde ich vermuten, vielleicht, was sage ich jetzt, was Absurdes, Stuttgart.
Stuttgart ist auf Platz 4.
Oh, Mensch, jetzt habe ich gleich die Top 5 voll.
Du hast gleich die Top 5 voll?
Was haben wir noch für Städte? München.
Auf Platz 2.
Oh, jetzt komme ich immer näher.
Jetzt hast du aber die ganzen größeren schon abgefrühstückt. Ich kann es dir sagen, auf Platz 1 ist Karlsruhe.
Karlsruhe.
Und zwar mit deutlichem Abstand. Karlsruhe hat 5,3 Carsharing-Fahrzeuge auf 1000 Einwohner. Mhm. Und München auf Platz 2 nur 3,3. Also 2 Fahrzeuge mehr pro 1000 Einwohner hat Karlsruhe. Okay. Tatsächlich. Glückwunsch an dieser Stelle in Richtung Karlsruhe. Nein, ich habe mir aber auch nochmal, Yannick, um das Thema nochmal so ein bisschen globaler einzuschätzen, ein klein wenig aber auch nochmal auseinandergesetzt, auf der einen Seite vielleicht auch mit dem Thema global und ohne jetzt ein Fass aufzumachen, was wir jetzt nicht wieder zukriegen, deswegen halte ich mich an der Stelle kurz, aber durchaus auch in Europa etwas, das wächst, das heißt also, so wie sich der deutsche Markt entwickelt, nämlich so ein bisschen im Stillen leichtes Wachstum generiert, so kann man es im Prinzip auch für Europa und für verschiedene europäische Märkte attestieren. Schweiz zum Beispiel hat schon ein sehr dichtes Netz, vor allem sehr stationsbasiertes Carsharing. Also Schweiz gilt immer so ein bisschen als Beispiel dafür, dass Carsharing schon eher fest zur Verkehrsinfrastruktur gehört und dort auch kein Hype ist, sondern wirklich ein sehr dichtes Netz an stationsbasiertem Carsharing. Dort waren das, klar, der Schweizer Markt natürlich kleiner, dort waren das ungefähr 3200 Fahrzeuge letztes Jahr, aber an 1650 Standorten. Und da wird dann schon das Netz dann deutlich. Ne? Also wir haben sehr, sehr viele Standorte, an denen Fahrzeuge verfügbar sind. Und dort gehört es eben auch schon sehr fest zu einer Verkehrsinfrastruktur dazu. Ähnlich sieht's aus in den Niederlanden, die auch einen Anstieg von 24 auf 25 um 15%, was die Anzahl an geteilten Fahrzeugen angeht. Dort sind's, wenn man es jetzt mal nur auf das Auto bezieht, knappe 10.000 Fahrzeuge. In Belgien sieht es ähnlich aus. Also das heißt, auch unsere Nachbarländer haben oder sehen durchaus ähnliche Entwicklungen wie auch hier in Deutschland, nämlich nicht den großen Durchbruch von den riesigen Free-Floatern irgendwo in den Metropolen und jeder benutzt es, sondern schon einfach das kundennahe, gemeindennahe, stationsbasierte Carsharing, das ist das, was einfach leicht wächst und so auch insgesamt in Europa, europaweit gibt es laut Inverse Mobility Barometer 25 rund 130.000 Carsharing-Fahrzeuge und das ist ein Plus von 8% gegenüber 24. Also, es wächst. Auch in Nordamerika übrigens haben wir 70 Carsharing-Anbieter mindestens gezählt. Ja, dort ist das Ganze nicht ganz so kommunal und klein. Also jetzt schon interessant, ja. Nordamerika 70 Anbieter und bei Deutschland sprechen wir von 300. Aber auch dort 70 Carsharing-Anbieter unterschiedlichster Modelle. Japan tatsächlich ein Markt, in dem Carsharing sehr breit schon etabliert ist. Dort auch eher eine kleine Anbieterzahl, 30 Anbieter, die aber 65.000 Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Also hier auch nochmal deutlich mehr als in Deutschland zum Beispiel. Dafür ein eher konsolidiertes Feld. Und in Japan zum Beispiel auch sehr, sehr stark stationsbasiert. Also wir können hier schon ein kleines bisschen ablesen, was tatsächlich das ist, was vielleicht in Carsharing-Modellen eher das ist, was funktioniert und wächst, nämlich tatsächlich dann doch das Stationsbasierte, was ein bisschen das ist, woran man vielleicht gar nicht als erstes denkt oder wo man sich vielleicht aus einer großen Flexibilität vielleicht eher das Angebot wünscht, wo ich an jeder Ecke dann doch irgendwie was stehen habe, was ich dann irgendwo hinfahre, so wie ich das mit meinem Scooter, in der Mikromobilität auch mache. Wirtschaftlich erfolgreich und wachsend sind dann einfach die stationsbasierten Angebote. Nämlich genau für die, die kein eigenes Auto haben, die sich bei einem solchen Angebot registrieren und die vielleicht sagen, wenn ich am Wochenende mal zum Baumarkt muss, dann weiß ich, dass ich dort bei mir um die Ecke im Quartier, im Viertel dort ein Fahrzeug finde und da bringe ich es dann auch wieder hin, wenn ich fertig bin, fahre ich vielleicht mit dem Fahrrad hin. Diese Art von Nutzung, die ist sozusagen einfach die Realität. Ja, das ist nicht der Hype, sondern das ist die gelebte Realität und die wächst über die Jahre hinweg. Und die wächst auch mit, ich habe es ja gerade gesagt, immer mal so 8%, 11%, 15%, je nachdem, auf welche Zahlen und Märkte man schaut, wächst auch gar nicht so langsam. Hm. Interessant ist ja jetzt aber, Yannick, und das haben wir auch schon angesprochen, wenn man mal schaut, gibt es eigentlich noch OEMs, die solche Services erfolgreich noch betreiben? Wir haben schon gesagt, BMW und Mercedes haben dann irgendwann ihr Angebot an Free-to-Move verkauft von Stellantis. Und man kann im Prinzip auch sagen, ich habe ja vorhin auch gesagt, Stellantis noch auf Platz 3 der Carsharing-Anbieter in Deutschland. Auf Platz 1 ist Miles, an die Volkswagen ihr WeShare verkauft hatte. Ja, also es gibt schon noch die Anbieter und mit Free-to-Move eben auch noch einen großen Anbieter, wo ein OEM dahinter steht. Muss natürlich aber auch an der Stelle ein bisschen anders einschätzen. Free-to-Move ist natürlich eine eher übergeordnete Mobilitätsmarke oder Mobilitätsangebot von Stellantis mit Carsharing, mit Kurzzeitmiete, Langzeitmiete, Auto-Abo, Parken, Laden, Flottenmanagement. Also Free-to-Move ist natürlich ein Gesamtangebot, wo Carsharing ein Puzzleteil ist. Aber Stellantis bleibt zumindest aktuell noch tapfer in dem als OEM, in dem Free-Floating-Carsharing-Bereich, aus dem andere sich irgendwann eben aus fehlender Rentabilität und Profitabilität verabschiedet haben. BMW, Mercedes haben ShareNow verkauft, Volkswagen hat WeShare verkauft, Toyota betreibt noch mit Kinto einen Service, aber sehr, ich habe es gerade eben gesagt, auch Japan, sehr stationsbasiert. Mhm. Toyota macht das nämlich mit Händlerbetrieben, also dass man sich bei Händlern tatsächlich Fahrzeuge vom Hof mieten kann. Renault hat noch Mobilize Share. Da allerdings auch gibt es auch eher Meldungen, dass man verschiedenste weniger profitable, weniger wirtschaftliche Märkte eher momentan auf den Prüfstand stellt. Also auch da vielleicht nicht mehr ganz im Schwerpunkt der Strategie. Also im Großen und Ganzen muss man hier auch sagen, Free-to-Move eigentlich das einzige Beispiel. Mhm. Und jetzt sage ich mal nur als Randnotiz, ohne dass wir das jetzt groß diskutieren. Wir haben uns in der vergangenen Woche über Stellantis unterhalten, auch darüber, wie Stellantis wirtschaftlich steht, wie sehr und wie lange man sich dann vielleicht auch solche Services gönnt oder irgendwann auch mal drauf schaut und sagt, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, auf unsere Kernmarken, sei mal dahingestellt. Ja, Free-to-Move, Stellantis momentan eher noch die Ausnahme des OEMs, der sich momentan noch Carsharing gönnt. Zum Abschluss, Yannick, möchte ich aber noch einen kleinen Punkt machen, der nämlich auch interessant ist. Und das ist nämlich genau der Übergang jetzt zum Robotaxi und am Ende zu unserer abschließenden Frage. Was wird sich denn jetzt am Ende eigentlich irgendwie durchsetzen? Wartet man auf die Autonomie oder noch nicht? Ist das dann eigentlich irgendwie das Ende des Carsharings oder hat das mit Carsharing gar nichts zu tun? Deswegen nehme ich nochmal ein kurzer Blick auf das klassische momentan ja noch manuelle, mit Fahrer versehene Ride-Pooling. Denn auch hier gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Angebote, was das klassische Ride-Pooling angeht. Und zwar vor allem als ÖPNV-Projekte. Ja, also Ride-Pooling als klassische ÖPNV-Verlängerung. Und da zählt man aktuell etwa 120 On-Demand-Projekte. Yannick Moya, natürlich das wahrscheinlich bekannteste. Aber auch Sprinti, hier bei uns in der Region Hannover, ist so ein Projekt. HVV Hop in Hamburg ist im Prinzip auch das Pendant so ein bisschen zu unserem regionalen Sprinti hier in Hannover. Also all das, wo man sich flexibel eben dann so einen kleinen Bus in geteilter Mobilität, vor allem dort, wo vielleicht das ÖPNV-Netz nicht so gut ausgestattet ist, wo man sich da eben ein Fahrzeug buchen kann, SBB Flex in Stuttgart, also ganz viele Angebote, die nah am ÖPNV sind. Gleichzeitig muss man dazu aber auch sagen, 15-20% der Angebote, die man schon gesehen hat in Deutschland, mussten inzwischen schon mangels Anschlussfinanzierung eingestellt werden. Zwei Drittel der Projekte, die ich gerade aufgezählt habe, 120, zwei Drittel davon laufen 26 aus. Mhm. Ja, bei drei Vierteln davon ist die Finanzierung nicht länger als 3 Jahre gesichert. Also da sieht man Ride-Pooling mit Fahrer, also manuelles, klassisches Ride-Pooling ist momentan sehr stark ein ÖPNV-Projekt, aber auch extrem fragil, extrem verletzlich als Modell. Ja. Mainz Rider zum Beispiel, in Mainz wurde 24 eingestellt, BVG, Muva wurde 26 jetzt im Februar erst eingestellt. Also dort sehr, sehr schwieriges Feld, macht als Verlängerung des ÖPNV Sinn. Und da, Yannick, da warten die Anbieter und die Projekte, glaube ich, wirklich tatsächlich auf die autonome Mobilität, um da mit einer ganz anderen Wirtschaftlichkeit, ohne Personal und so weiter, an die Sache rangehen zu können. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber um mal ein Fazit drunter zu ziehen, um das klassische Carsharing, ist es gar nicht schlecht bestellt. Und zwar als Teil von fester Infrastruktur, ja, als Teil von stationsbasiertem Carsharing. Die großen, flashy, Hype-Angebote, Free-Floating, die haben es schwer. Aber im kleineren Maßstab funktioniert das durchaus erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich, mit Wachstum versehen. Und das dürfte sich sogar durch autonome Robotaxis gar nicht unbedingt ändern, weil die Benutzung einfach eine andere ist. Denn mit dem autonomen Robotaxi fahre ich auch nicht im Baumarkt, um mir den Kofferraum voll zu machen. Das mache ich aber mit dem stationsbasierten Carsharing. Ne? Also man kann sagen, Carsharing ist schon eigentlich gekommen, um zu bleiben, auch wenn es nicht mehr den großen Bang sozusagen hat.
Ja, die entscheidende Frage an der Stelle ist für mich bei beiden Dingen eigentlich, und da kommen jetzt zwei Worte mit P, die ein bisschen kompliziert sind. Einmal Praktikabilität und Profitabilität. Beides schwierige Worte mit P. Aber beides ganz entscheidende Worte oder entscheidende Dinge, die bei diesen Mobilitätsangeboten eben eine Rolle spielen. Auf der einen Seite eben, wie gut kann ich das Angebot in meinen Alltag integrieren? Wie gut kann ich das in meinem Alltag nutzen? Was bringt es mir als Nutzer dieses Mobilitätsangebots auch für mein Fortkommen, nicht nur von A nach B, sondern wenn man jetzt sich das stationsbasierte Carsharing anschaut, auch was kann ich damit umsetzen? Wie hilft es mir in meinem Alltag eben weiter? Und auf der anderen Seite, und das spielt ja auch beim Thema Robotaxi eine große Rolle und beim Erfolg der Robotaxi-Revolution am Ende des Tages auch, ist das auch kostenseitig ein Thema, das sich trägt, und kann ich damit am Ende des Tages auch Gewinne machen? Das ist ja das, was momentan ansteht. Und deswegen sind diese beiden Dinge, wenn es jetzt um neue Mobilitätsangebote geht, immer entscheidend am Ende des Tages. Wie gut ist dieses Angebot für meinen Nutzer konzipiert? Was bringt es mir in meinem Alltag? Und auf der anderen Seite habe ich damit auch einen Kostenvorteil gegenüber zum Beispiel dem Fahren mit dem eigenen PKW, mit dem Fahren von Bus und Bahn, weil ich vielleicht ein bisschen flexibler bin, weil ich mehr das On-Demand-Angebot nutzen kann. Und das wird eben auch beim Thema autonome Mobilität eine ganz entscheidende Rolle spielen. Nicht nur, dass es natürlich sicher funktioniert, dass ich mich sicher fühle in einem Robotaxi, dass ich sicher von A nach B komme, und einigermaßen komfortabel auch. Nein, es geht natürlich am Ende des Tages auch darum, ist es für mich auch kostenseitig vielleicht auch eine Alternative zu den anderen Mobilitätsangeboten, die mir so zur Verfügung stehen. Und da geht es natürlich auch nicht nur am Ende des Tages um die Bevölkerung in den Metropolen, im Stadtkern quasi, die wahrscheinlich als erstes in den Genuss dieser Robotaxis kommen werden hier in Europa, sondern natürlich auch um die Landbevölkerung. Die Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ist natürlich auch entscheidend bei diesen Angeboten. Mhm. Kann ich mir auch auch in ruralen Gegenden quasi auch durch diese Mobilitätsangebote einen Mehrwert generieren, auf der einen Seite, was den Praxisbezug anbelangt, aber eben auch, was den Kostenbezug anbelangt. Und ich glaube, das sind die entscheidenden Faktoren, diese neue Form der Mobilität mit Robotaxis zum Durchbruch zu bringen und auch die bestehenden Formen mit Carsharing und so weiter auch erfolgreich fortzuführen, ist eben, wie gut ist das ganze Thema praxisseitig und eben kostenseitig. Also das werden, glaube ich, schon entscheidende Faktoren in Zukunft sein.
Ja, absolut. Yannick, wir können festhalten, Carsharing hat tatsächlich seine Nische gefunden, so kann man sagen. Ja, und das Robotaxi ist jetzt das, was wartet, um ja vielleicht sogar eher dann, vielleicht sogar das Free-Floating auch in den großen Städten eher als profitables Angebot auch abzulösen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Klassisches stationsbasiertes Carsharing hat aber seine Nische gefunden. Das haben wir heute festgehalten. Für mich war es erhellend. Ich hoffe, für alle, die zugehört haben, auch. Du hast gerade zwei ganz schwierige Worte mit P ausgesprochen. Ich sage ein ganz einfaches mit T. Ciao.
Mach's gut. Bis dann.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.